Ich lese uns Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem kam, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria, und es geschah, als Jesus nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa ging. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und er verherrlichte Gott mit lauter Stimme und warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden, wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die umgekehrt wären, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Ich möchte mit uns nochmal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein heiliges und lebendiges Wort. Ich möchte dich bitten, in dieser Zeit, wo so der ganze Fokus ist auf der körperlichen Unversehrtheit, ja, dass du unsere Herzen auf dich hinlenkst und auf das ewige Heil in dir, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du hilfst, zu predigen und zu hören. Amen. Also diese Geschichte von den 10, von der Heilung der 10 Aussätzigen, die finden wir nur im Lukas-Evangelium. Jesus befindet sich auf seiner letzten Reise von Galiläa nach Jerusalem. Und aufgrund einer Bemerkung in Kapitel 9 wissen wir, dass er sein Angesicht fest darauf gerichtet hatte, nach Jerusalem zu gehen. Er wollte dorthin und er wollte aus einem ganz bestimmten Grund dorthin, nämlich um dort am Kreuz zu sterben. Das war kein Geheimnis mehr, darüber hatte er wiederholt öffentlich geredet. Das war seine Bestimmung, das ging nicht anders, sonst wäre keine Erlösung möglich, sonst wären wir alle noch in unseren Übertretungen und Sünden. Und auf dem Weg dorthin, am Rande dieses namentlich nicht genannten Dorfes im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa, kommt es zu der Begegnung mit den 10 aussätzigen Männern. Aussatz, was heißt das? Also im Alten Testament, da steht dieses Wort für Aussatz, Saraat. Und neutestamentlich, das ist uns allen bekannt, das heißt im neutestamentlichen Griechisch Lepra. Und bei Lepra werden wir sofort wahrscheinlich an das hässliche und ruinöse Krankheitsbild der infektiösen Lepra denken müssen, bei der immer noch vor allem, an der immer noch vor allem in den ärmsten Ländern dieser Welt jedes Jahr mehrere hunderttausend Menschen neu erkranken, wo die Nerven absterben, sich die Blutgefäße verschließen, die Haut zerstört wird und ganze Gliedmaßen am lebendigen Leib verfaulen und verstümmeln. Aber im Alten Testament, da lesen wir nichts davon, dass diese Aussätzigen verstümmelt oder verkrüppelt waren, dass sie vielleicht auf Tragen zu Jesus gebracht werden mussten, sondern unter Aussatz in der Bibel ist vielmehr, verstehen wir, werden vielmehr alle möglichen und unmöglichen ansteckenden Hautkrankheiten zusammengefasst. In 3. Mose 13, da werden uns die Symptome beschrieben und auch das Prozedere im Verdachtsfall. Wenn jemand auf seiner Haut eine Schwellung, einen Ausschlag oder einen hellen Fleck entdeckte und darum Verdacht auf Aussatz bestand, dann sollte er zum Priester gebracht werden. Genauso, wenn auf der Haut eines Menschen ein Geschwür sich gebildet hatte und nach Abheilung an dieser Stelle eine weiße Schwellung oder ein weißlich-roter Fleck entstand, oder wenn sich in einer Brandwunde eine anormale Hautveränderung bildete, auch wenn jemand auf der Kopfhaut oder auf der Haut unter dem Bart einen Ausschlag bekam, dann musste er zum Priester und mit großer Sorgfalt musste der Priester sich das Übel besehen. Und für den damit Behafteten folgten dann 7 Tage strenge Quarantäne. Und nach Ablauf dieser 7 Tage musste der Priester erneut eine gründliche Besichtigung vornehmen und je nach Befund der Dinge wurde er dann das zweite Mal eine Woche in Isolation geschickt. Und erst dann, nach einer nochmaligen Prüfung, durfte der Priester das Urteil fällen, damit nicht etwas, was gar kein Aussatz war, als solches behandelt würde oder dass er vielleicht auch, damit er nicht irgendwas übersieht, den gefährlichen ansteckenden Aussatz übersieht. Wenn sich das allerdings herausstellte, egal ob das, egal ob auf der Hand, am Kopf oder sonst einem Teil des Körpers tatsächlich dieser gefährliche Aussatz war, dann hatte das für die betreffende Person, egal ob Frau oder Mann, fatale Folgen. Um das Volk vor einer Ausbreitung der Krankheit zu schützen, musste der Priester dem vom Aussatz Befallenen für unrein erklären. Und das bedeutete, ihn vom Gottesdienstlichen, den Ausschluss vom gottesdienstlichen und gesellschaftlichen Leben. 3. Mose 13, 45, 46. Und der Aussätzige, an dem das Übel ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Haupt soll entblößt sein und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Alle Tage, da das Übel an ihm ist, soll er unrein sein, er ist unrein. Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Und die 10 Aussätzigen, die Jesus von Ferne anflehen in ihrem Elend, liefern uns ein anschauliches Bild der Konsequenzen aus diesem Gesetz. Zwar sehen wir, dass sie sich trotz der Anweisungen mit anderen Leidensgenossen zusammenschließen konnten, so wie es auch diese 4 Aussätzigen zur Zeit des Propheten Elisa getan hatten, die sich da, als die Stadt Samaria belagert war und da eine Hungersnot herrschte, die haben sich dann ins Lager der Feinde geschlichen zusammen. Und eine wunderbare Geschichte, müsst ihr mal nachlesen. Und merkten dann, das ganze Lager ist leer und hatten auch mal Überfluss und haben dann auch der Stadt Bescheid gesagt. Also sie brauchten sich nicht von anderen Aussätzigen fernhalten, aber darüber hinaus blieb ihnen praktisch nichts mehr. Nach dem Gesetz des Moses kultisch unrein, da waren sie nicht nur vom Tempelbesuch und von der Synagoge ausgeschlossen. Nein, auch Ehepartner, Familie, Freunde, Nachbarn, Verwandtschaft, Besitz und Arbeit, das ganze gewohnte Umfeld, alles war weg. Weil jeder, der sie nur berührte, ebenfalls unrein wurde, mussten sie als Unberührbare außerhalb der Städte und Dörfer wohnen, in öden Gegenden, vielleicht in Höhlen, buchstäblich ausgesetzt. Daher kommt unser deutscher Name, Aussatz. Und meist wurden sie nur spärlich mit Kleidung und Essensresten versorgt. Jeder hatte ja Angst, sich anzustecken. Und wenn doch einmal ein Gesunder in ihre Nähe geriet, hatten sie ihm als Warnung zuzuschreien, Aussatz, Aussatz. Medizinische Hilfe gab es damals keine und es gab auch nichts, was sie selbst tun konnten, um wieder rein zu werden. Und dann ist da noch etwas, was wir nicht übersehen dürfen. Zu aller sozialen Isolation kam hinzu, dass Aussatz im damaligen Israel als sichtbares Zeichen persönlicher Schuld galt. Miriam, die Schwester Mose oder Gehasi, der Knecht des Elisa oder Ussia, der König Judas, waren sie nicht alle von Gott wegen persönlicher Verfehlungen mit Aussatz geschlagen worden? Vielleicht war dies sogar das Schlimmste an dem damaligen Aussatz, diese Gedanken, dass die Krankheit mit schweren Verfehlungen der Eltern oder eigener Sünde zu tun hatte. Nun, was immer auch in ihrem Inneren vorgegangen sein mag, in ihrer abgrundtiefen Verunsicherung und Verzweiflung, müssen sie von Jesus gehört haben. Davon, dass Jesus alle, die zu ihm gebracht wurden, von Krankheiten, Plagen und bösen Geistern halte, dass er Blinden das Augenlicht schenkte, Taube wieder hören, Lahme wieder gehen konnten und Aussätzige gereinigt wurden. Und als sie dann noch erfahren, vielleicht durch einen Dorfbewohner, dass dieser Jesus in dieses Dorf in ihrer Nähe kommt, da gibt es für sie kein Halten mehr. Jesus, Meister, erbarme dich über uns, schreien sie von Ferne. Ein Kapitel weiter, der blinde Bettler, als sich Jesus Jericho näherte, was schreit er? Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der gleiche Hilferuf. Jesu Eleison, Jesus habe Mitleid mit mir, mit uns. So wie der Blinde von seiner Blindheit geheilt werden wollte, wollten die Aussätzigen von ihrem Aussatz befreit werden, appellieren an Jesu Barmherzigkeit, Erbarmen und Mitleid. Und das griechische Wort dafür ist Eleos. Es hat immer einen besonderen und unmittelbaren Bezug auf das menschliche Elend, welches Folge des Sündenfalls ist. Und davon sind wir ja alle, mehr oder weniger alle betroffen. Überleg doch nur mal, wie viele Krankheiten es gibt. Ungezählte körperliche Krankheiten, aber auch Erkrankungen der Seele. Und was machen wir in dieser Zeit, wo Gott uns durch körperliches oder seelisches Leid führt? Leiden, schreien, Herr, geh nicht an mir vorüber, rühr mich an, erbarm dich meine, hab Mitleid mit mir, ich brauch dich. Und so oft erbarmt sich der Herr. Sieht uns, wie er hier im Text die Aussätzigen sieht, die sich danach sehnen, gereinigt und befreit zu werden von ihrem Übel. Und ja, sehen wir mal, wie sie Jesus betiteln. Jesus Meister, so geben es die meisten Bibelübersetzungen wieder. Und vielleicht denkst du deshalb, dass hier das hebräische Wort Rabbi steht, was wörtlich übersetzt mein Meister bedeutet. Aber das ist ja auch ein Wort, das vor allem im Johannesevangelium wir häufig finden, wenn Petrus und die Jünger, aber auch der Ratsherr Nikodemus bei seinem nächtlichen Besuch oder der blinde Bartimäus in respektvoller Anrede sich an unseren Herrn wenden. Aber das Wort, das Lukas hier in Vers 13 verwendet, ist nicht Rabbi, sondern das Wort, was da steht, ist Epistates. Und das heißt in seiner Grundbedeutung Oberbefehlshaber. Also derjenige, der das Sagen hat, jemand, der Befehle gibt, der über andere gesetzt ist, der Autorität hat. Und wenn der etwas sagt, dann hat das was zu heißen, dann hat man diesen Befehl auszuführen. In Lukas 5 steigt Jesus in ein Boot, das dem Simon gehört. Vom Boot aus spricht er zu der Menge, die ihm hören will. Und hinterher wendet er sich an Simon Petrus mit der Order, nochmal rauszufahren. Und Simon, der erkennt seine Autorität an. Vers 5, und antwortet und sprach zu ihm, Meister, und hier steht wieder Epistates, also ein Wort, das nur Lukas verwendet. Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort, wir könnten auch sagen, auf deinen Befehl hin, will ich die Netze nochmals hinablassen. Oder in Lukas 8, als auf dem See ein schwerer Sturm ausbricht und das Boot der Jünger in Gefahr gerät zu sinken, während Jesus schläft und sich dann die Jünger auf ihn stürzen, um ihn zu wecken. Vers 24, wie heißt es da gleich doppelt? Epistata, Epistata, Meister, Meister, wir kommen um. Und Jesus, der Schöpfergott, der steht da als Befehlshaber, weist dem Wind und die Wellen in ihre Schranken und das Meer beruhigt sich und Stille tritt ein. Und in derselben Autorität gebietet er auch den Aussätzigen in Lukas 17, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und warum sagt er das? Hätte er es nicht auch so machen können wie bei der Heilung des schwer von Aussatz gezeichneten Mannes in Lukas 5? Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Die Macht dazu hatte er. Ein Wort und alle zehn wären auf der Stelle gesund gewesen. Und was den Willen anbelangt, dass auch diese Aussätzige das Herz von Jesus bewegt haben, das sollte überhaupt nicht in Frage stehen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Wo immer Jesus hinkam, heilte er die Kranken. Aber wie bei den vielen anderen Heilungen auch, wieder einmal sehen wir, dass sich Jesu Heilungen nie in ein bestimmtes Schema pressen lassen. Wann immer Jesus Menschen heilte, geschahen ganz besondere individuelle Heilungswunder. Zwar hat er auch anderswo Mengen von Kranken geheilt. Manchmal ein, manchmal zwei, manchmal ganz viele. Aber das Besondere hier, 10 Menschen werden gleichzeitig von derselben Krankheit befreit. Vers 14, und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein, alle 10. Und ja, man kann sagen, man kann fast von einer kollektiven Gruppenheilung sprechen. Das finden wir, ja, ich musste lange überlegen, wo das so sonst noch in der Bibel zu finden ist. Vielleicht da bei Mose, in Mose 4, Vers 21. Als während der Wüstenwanderung die Israeliten wegen ihren ständigen Murrens gegen Gott und gegen Moses von giftigen Schlangen gebissen wurde, heißt es dort in Vers 8, und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange, und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Also jeder, der darauf geschaut hat, und das waren ja viele, zur gleichen Zeit waren sie gesund. Und das ist natürlich auch eine versteckte Prophezeiung auf den Kreuzestod von Jesus, auf die er sogar im nächtlichen Gespräch mit Nikodemus selbst Bezug nimmt. Aber damals da in der Wüste auf dem Weg vom Berg Hor zum Schilfmeer, wie hier im Falle der Heilung der 10 Aussätzigen in Lukas 17, war Gehorsam gegen Gottes Wort gefordert. Wenn die Israeliten nicht auf die kupferne Schlange geblickt hätten, wären sie in der Wüste umgekommen. Wenn die 10 sich nicht auf Jesu Wort hin in Bewegung gesetzt hätten, wären sie nicht geheilt worden. Und ich gehe davon aus, dass der Herr einmal ihren Glauben sehen, ihren Glauben prüfen wollte. Glauben sie auf sein Wort hin, gehen sie. Sie nannten ihn ja Meister, Befehlshaber. Und tatsächlich, sie gingen, um sich den Priestern zu zeigen. Sie gehorchten, obwohl der Herr sie noch gar nicht angerührt hatte. Und der Herr belohnt ihr Vertrauen, sich den Priestern als Gereinigte zeigen zu können. Alles andere hätte ja gar keinen Sinn ergeben. Und es geschah, während sie hingehen, wurden sie rein. Ein wunderbares Bild der Ermutigung für uns, alle, die wir uns auf dem Glaubensweg befinden. Während sie hingehen, wurden sie rein. Und die Priester? Ja, die sollten sich ja auch den Priestern zeigen. Diese Autoritätspersonen in Glaubensfragen, die konnten zwar keine Heilung bewirken, doch nur sie hätten im Falle einer Genesung eine solche amtlich attestieren können. Nun, und das war das Problem für sie. Es hatte seit der Heilung des syrischen Heerobersten Naaman durch den Propheten Elisa keine weiteren Heilungen von Aussätzigen gegeben. Wird uns nirgendwo in der Schrift berichtet. Und darum hatten führende Rabbis die Heilung eines Juden vom Aussatz als eines der Zeichen des anbrechenden messianischen Reiches deklariert. Bis Jesus den ersten geheilten Aussätzigen zum hohen Priester schickte, hatten die noch nie einen geheilten Aussätzigen zu sehen. Und es steht bei dem Lukas 5, steht ausdrücklich ihnen zum Zeugnis. Also Jesus wollte auch diesen Priestern etwas klar machen. Und dann mussten sie ja für den Aussätzigen, der musste ein Opfer bringen, das Mose angeordnet hatte. Der eine musste, zwei Vögel als Opfer. Der eine musste getötet, der andere in das Blut des getöteten Vogels getaucht und freigelassen werden. Das ist wieder ein wunderbares prophetisches Bild auf das Erlösungswerk, das unser Herr auf Golgatha vollbracht hatte. Und ihr müsst euch mal in diese Lage dieser Priester versetzen. Da war ihnen noch nie jemand Aussätziges vor Augen getreten. Und dann kommt erst einer und dann kommen weitere. Und jetzt, da kommen 10 Leute an einem einzigen Tag. Ja, in ihrer Verantwortung lag ja nicht nur das Ausstellen der Gesundheitszeugnisse. Zu ihren Aufgaben zählt es auch, alle Geschehnisse zu prüfen, um das Kommen des Messias zu erkennen. Die obersten Priester und Schriftgelehrten hätten anhand dieser Heilungswunder und der anderen Zeichen, über die sie ja auch alle bestens informiert waren, zweifelsfrei den Messias-Anspruch von Jesus anerkennen müssen. Stattdessen wurden sie blind vor Neid und Selbstgerechtigkeit zu seinen erbittertsten Feinden. Aber zurück zu dem Glauben der 10 Geheilten. Was war das für ein Glaube? Rettender Glaube, echter, lebendiger Glaube? Wir sehen es an ihrer Reaktion, als sie auf dem Weg nach Jerusalem spontan und sofort sichtbar von ihrem Aussatz gereinigt waren. Die Verse 15, 16. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme und warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Und in diesen Versen sehen wir in das Herz der Aussätzigen. Wie viele kommen zurück zu Jesus? Einer. Nur einer kehrt auf der Stelle um, um seinem Wohltäter zu danken. Während die anderen, als sie feststellen, dass es das begehrte Gesundheitsattest tatsächlich geben würde, es wohl noch eiliger gehabt haben, zu den Priestern zu kommen. Möglichst schnell wollten sie für rein erklärt werden, um ins normale Leben zurückkehren zu können und lassen sich bei Jesus nicht mehr blicken. Diesem einen, der interessanterweise auch noch ein Samariter war, das heißt jemand, der zur verachteten Mischbevölkerung aus Samarien gehörte, mit der viele Juden nicht einmal etwas zu tun haben wollten, wenn sie nicht vom Aussatz befallen waren. Diesen einen antwortete Jesus und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die umgekehrt werden, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Eine Frage, die springt einen ja hier sofort förmlich an. Warum kritisiert der Herr die 9, die stur in der Spur seinem Wort gehorchen und sich den Priestern vorstellen, während der eine, der seinem ausdrücklichen Gebot nicht gefolgt ist, seine offizielle Zustimmung erhält. Nun, die Frage ist so einfach wie einleuchtend. Jesu hatte keinem der Männer verboten, Gott die Ehre zu geben und noch einmal zu ihm umzukehren und ihm für die erfahrene Heilung zu danken, bevor er sich den Priestern zeigte. Hätten sie alle machen dürfen. Darum hatten sich doch alle 10 an Jesus gewandt. Darum ging es ihnen, um ihre Heilung. Und das ist, denke ich, auch heute der häufigste Grund, warum Menschen zu Jesus kommen. Sie wollen gesund werden. Wohl jeder Mensch bittet irgendwann in seinem Leben Gott um Hilfe. Diese Aussätzigen wussten, es gibt Jesus, den Wundertäter, den Heiler. Sie glaubten daran, dass er sie heilen kann. Sie zweifelten nicht an seiner Macht. Darum machten sich alle 10 auf den Weg zu den Priestern. Und jetzt gut zuhören, jetzt kommt das Entscheidende. Das Problem war, wie leider bei vielen Menschen auch heute noch, sie wollten Heilung, sie wollten Hilfe, sie wollten etwas von Jesus. Vielleicht Befreiung von Schuld, aber er selbst ist ihnen weitgehend egal. Wunder ja, Heilung ja, eine schöne Predigt ja, aber echte Umkehr? Das Leben ihm völlig ausliefern, vielleicht sogar um seines Namens willen leiden müssen. So extrem, so radikal möchte ich ihn nicht. Denkt mal darüber nach. Alle 10 wurden gesund, aber für 9 der Geheilten war ihr Glaube lediglich das Mittel zum Zweck. Endlich können sie in ihr altes Leben wieder zurückkehren, aus dem sie ihre Erkrankung so brutal herauskatapultiert hatte. Endlich Frau und Familie wieder in die Arme schließen, Hausgarten und Betrieb auf Vordermann bringen, mit Nachbarn und Freuden feiern. Oh ja, auch wieder in die Synagoge gehen, in den Tempel, natürlich. Ist ja alles gut, oder? Und irgendwann erkranken sie wieder an einer anderen Krankheit oder sie brechen sich ein Bein, ihre Zähne fallen aus, die biologische Uhr tickt. Und dann? Und Jesus? Nur zu einem von den 10 Geheilten hat er diesen entscheidenden Satz gesprochen. Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Zwar war das ein Fremdling und gehörte nicht zu dem Volk, das im Besitz der vollen Offenbarung Gottes stand, aber seine Haltung, die war richtig. Und das scheint mir wichtig, dass wir das richtig verstehen. Wie der Aussatz Menschen von Menschen trennt, so die Sünde Menschen vom Umgang und der Gemeinschaft mit Gott. Und für Gott ist Sünde hässlicher als Aussatz. Alle 10 waren von ihrem Aussatz gereinigt. Und da steht, im Griechischen steht dafür, dein Glaube hat dich gerettet. Da steht dieses Wort sozo. Und es kann auch mit gesund gemacht übersetzt werden. Aber so wie das hier steht, ist es eigentlich eindeutig, dass die Heilung dieses einen, dass das eine vollkommene Heilung war. Es ist dieses griechische Wort, das im Neuen Testament normalerweise für das Erretten von der Sünde verwendet wird. Jesus, unser Retter, ist im Griechischen Soter. Und er ist der Retter von Sündenschuld. Und deshalb dürfen wir annehmen, dass der Glaube dieses Mannes ihn auch zur geistlichen Errettung geführt hat. So gewiss dieser Glaube ihn vom Aussatz gerettet hat, so gewiss wird er ihn auch weitere Rettung bringen, bis er gerettet am Ziel ist, angekommen ist. Die 9 hatten lediglich eine zeitliche, körperliche Heilung erfahren. Ich glaube, jeder von uns war schon mal krank und irgendwann war er wieder gesund. Aber der dankbare Samariter hatte darüber hinaus die Befreiung seiner Sündenschuld. Und sein Beispiel stellt uns anschaulich vor Augen, dass rettender Glaube immer auch eine echte Umkehr beinhaltet. Denn wer sein Leben retten wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es rettet. So erklärt das der Herr seinen Jüngern samt der herbeigerufenen Volksmenge in Markus 8. Und fügt hinzu, was nützt es denn einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Was nützt es? Immer noch lädt Jesus die Menschen ein, mit all ihren Nöten und Belastungen zu ihm zu kommen. Kommt her zu mir, all ihr mühseligen und beladen, auch all ihr mit dem ekligen Aussatz der Sünde behafteten, und ich werde euch Ruhe geben. Und solange Jesus auf dieser Erde gewandelt ist, musste das ganz simpel tatsächlich im wörtlichen Sinne verstanden werden. Man konnte zu Jesus kommen, man konnte vor seine Füße fallen, man konnte seine Hand fassen, in seine Augen schauen. Aber heute sieht das natürlich anders aus, wo Jesus physisch nicht mehr hier ist. Aber wer an ihn glaubt, der muss noch immer diesen Schritt zu Jesus tun. Und der besteht auch darin, sich ihm im Glauben ganz auszuliefern, ihm den Platz in unserem Leben einzuräumen, den er verdient hat, der ihm zusteht. Und ja, seht mal, wenn beispielsweise ein Flüchtling sagt, ich bin 2015 nach Deutschland gekommen, dann besagt das ja damit, dann ist das klar, er hat ein anderes Land deswegen verlassen müssen. Dieser verlorene Sohn, der konnte nicht zum Vater kommen, solange er in jenem fremden Land blieb. Und so ist es auch mit dem zu Jesus kommen. Es gibt etwas, das man verlassen muss, wovon man sich trennen muss, vom Weg des Eigenwillens, von einem selbstsüchtig autonomen Lebensstil, von Sünde in jeder Form, auch von jedem Vertrauen in die eigene Frömmigkeit, die eigene Gerechtigkeit, eigentlich von allem, was irgendwie gegen Jesus steht oder ihm mit ihm in Konkurrenz treten möchte. Und so macht diese kurze Episode im Leben unseres Herrn deutlich, was das Evangelium wirklich ist. Nicht zuerst die Erfüllung unserer größten Wünsche und Bedürfnisse, waren ja alle geheilt worden, sondern die Rückkehr in eine Beziehung zu Jesus. Es ist kein Regelwerk, nichts, was uns abhängig macht von Amts- und Würdenträgern, von Priestern, Bischöfen, Päpsten. Es ist der Entschluss, zu Jesus umzukehren. Zum einen grundsätzlich, aber dann auch als Entscheidung, die jeden Tag wieder neu verwirklicht werden muss. Ich will mein Leben mit Jesus teilen, mein ganzes Leben an Gottes Ansprüche ausliefern, die er völlig zu Recht an uns hat. Denk doch nur mal an den Preis, den er für deine und meine Erlösung bezahlt hat. Außerdem, können wir uns denn was Besseres vorstellen, als Gemeinschaft mit ihm zu haben, als mit ihm zu leben, als ständig in seiner Nähe zu sein? Können wir uns was Besseres wünschen? So wird aus einem Gott fernstehenden einer wie der geheilte Samariter, von dem es heißt, er verherrlichte Gott mit lauter Stimme und warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und ich stelle mir das vor, dass durch den Aussatz auch seine Stimme angegriffen war, dass er so eine ganz schrille, piepsige Stimme hatte. Und jetzt hat er eine laute, klare Stimme, und wo er geheilt ist, und er preist Jesus mit voller Lautstärke. Und indem er dann zu Füßen Jesu auf sein Angesicht wirft, bringt er sich gleichsam selbst als Dankopfer dar, drückt dem Herrn gegenüber aus, ich gehöre dir, du kannst über mich und mein ganzes Leben verfügen. So wie es in 2. Korinther 8 über die Christusgläubigen in Mazedonien heißt. Sie gaben nicht nur so, wie wir hofften, und Paulus denkt hier wahrscheinlich an materielle Unterstützung, an Hilfsgüter, Lebensmittel oder Geldspenden, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns. Und das ist auch die Haltung, die wir brauchen, die Jesus von uns erwarten darf, jeden Tag, jede Stunde. Und da, nur da, zu Jesu Füßen, geschieht wahre Anbetung. Psalm 50, Vers 15. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich retten und du sollst mich verherrlichen. Rufe mich an am Tag der Not. Das haben alle 10 getan. So will ich dich erretten. Das hat Jesus getan. Und du sollst mich preisen. Das hat nur einer getan. Wo sind die 9? Wo entdecken wir uns selbst in dieser Geschichte? Jesus wartet auf uns. Amen.